hilfreich. Und ja, da informieren wir auch und klären auf.
Jetzt sind wir also von den Herausforderungen schon ganz viel zu den tatsächlichen Umsetzungsmöglichkeiten und Tipps gekommen. Und das ist vielleicht auch ein toller Punkt, um zwei Dinge zu sagen. Nämlich zum einen, es ist wirklich großartig, wie interaktiv und rege unser Chat gerade läuft. Da passiert ganz, ganz viel. Und es ist wirklich toll, das so mitzubekommen und ja, Ihren Input zu lesen. Ich möchte gerne nochmal von den Herausforderungen zur konkreten Umsetzung gehen und an der Stelle, an die wir schon gerade angeknüpft haben, bleiben. Die Frage, die ich nun erstmal ins Panel in unseren virtuellen Podiumstisch stellen möchte, ist, wie und mit welchen Instrumenten können denn zivilgesellschaftliche Organisationen und Protestbewegungen stärker interkulturell geöffnet werden? Vielleicht auch ganz konkret an Frau Dr. Wienkoop. Was können denn so Bewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future, also um ganz konkret zu fragen, tun, um sich stärker zu öffnen? Was wird vielleicht auch schon getan? Was hat sich bewährt?
Ja, ich überlege gerade, wo ich da anfange. Genau, also ich beziehe das mal ganz konkret auf Fridays for Futures als ein praktisches Beispiel, weil ich glaube, beim anderen Instrument, es gibt extrem viele, da wird auch Frau Panesar wahrscheinlich noch sehr viel mehr kennen und auch aus der Praxis berichten können. Genau, wenn wir jetzt zum Beispiel auf eine Bewegung gucken wie Fridays for Future, dann hat die ja auch nochmal andere Rahmenbedingungen als zivilgesellschaftliche Organisationen. Das muss man ja auch so sagen. Es gibt ja keinen insofern gewählten Vorstand oder es gibt gewisse Positionen nicht. Das heißt, auch da wird, muss das anders gedacht werden. Was sich da aber zeigt, und das ist, glaube ich, sehr ähnlich zu zivilgesellschaftlichen Organisationen, ist tatsächlich, was ich eben schon ansprach, also erneut zu hinterfragen, auf welchen Panels, bei welchen Diskussionen, bei welchen auch Medieninterviewanfragen, wer die Bewegung repräsentiert und da zu schauen, zum Beispiel auch sich durchaus diverser zu zeigen, was sie ja auch schon stärker ist, aber das quasi auch wirklich nach außen sichtbar zu machen und nicht nur, sagen wir jetzt mal, bestimmte Personen mit migrantischen Bezügen sprechen zu lassen, wenn es um diese Themen geht. Also das wäre auf jeden Fall, glaube ich, einer meiner ersten Punkte. Ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich auch Trainings, also ganz konkret, was ich schon angesprochen habe, geschützte Räume, dass Personen sich, ob es diskriminierungsfreie Räume gibt, kann man, glaube ich, hinterfragen in einer Gesellschaft, die einfach nicht diskriminierungsfrei ist, aber zumindest diskriminierungsärmer, ja, und dass gewisse Diskursthemen einfach deutlich sind, ja, wie auch eben Frau Diekmann angesprochen. Mir ist zum Beispiel durchaus im Umwelt- und Klimabereich, jetzt nicht konkret von Fridays for Futures, aber von anderen Organisationen, durchaus merkwürdige oder zu hinterfragende Vergleiche entgegengekommen. Ich glaube, das liegt eben aus dieser biologisch denkenden Richtung, wo ich dann merkte, okay, das wird dann so umgesetzt, dieser Vielfaltsbegriff ist da eben, da muss man eben schauen. Und da, glaube ich, bedarf es einfach Sensibilisierung und Trainings, also auch für die Protestierenden, für die AktivistInnen, dass die sowas machen. Dann tatsächlich Framings ist ein großes Thema. Also Framings heißt, wie Themen in Forderungen übersetzt werden. Da kritisch zu überprüfen, ob das so passt, ob man da alle anspricht und mitnimmt. Also beispielsweise diese 5-vor-12 Logik, die Fridays for Futures immer wieder nach außen trägt. Also es ist 5 vor 12, die quasi Bedrohung der Klimakrise und die Auswirkungen kommen noch. Ja, die sind aber für ganz viele Menschen schon längst greifbar. Das heißt, sie schließen in dem Moment ganz viele Personen auch aus. Solche Forderungen mehr zu hinterfragen und zu gucken, wie sehen wir das eigentlich im globalen Kontext? Wie sehen wir das Thema mit Klimagerechtigkeit oder auch Lebensstil? Ne? Es geht oft um dieses, das ist mir oft begegnet, das Thema Shaming von Flugreisen. Ja, wenn aber jetzt meine Familie nicht hier lebt oder Angehörige, ich die sonst nicht erreichen kann und auch oder auch mir es nicht leisten kann, jetzt ein anderes Diversitätsthema, also Zugfahrten sind ja nun mal leider zu Unrecht oftmals teurer als Flugreisen, ja, dann fühle ich mich ja auch gleich komisch und unwohl in diesen Räumen. Ich kann das nur von meinem eigenen Hintergrund sagen. Ich selbst musste mich auch in ökologisch-akademischen Räumen, habe zwar keinen migrantischen Hintergrund, aber ich habe keinen akademischen, gutbürgerlichen Hintergrund und musste mich da auch mit einem gewissen Habitus und einer gewissen Art, wie denn zu sprechen ist, wie sich zu verhalten ist, erstmal auseinandersetzen. Und ich glaube, das eint übrigens auch noch andere Gruppen und da kann man auch, glaube ich, gemeinsam verändern und erarbeiten. Aber ich glaube, dafür braucht es, wie gesagt, eine Überprüfung der Forderungen, Trainings ganz klar, und diese Repräsentationsfrage stärker zu stellen und kritisch zu überdenken.
Dankeschön, Frau Dr. Wienkoop. Wenn wir bei Trainings sind, kommt man ganz schnell zur Organisationsberatung und dann schaue ich nochmal Frau Dr. Panisser an. Was würden Sie sagen, welche Phasen gibt es denn im Öffnungsprozess? Was ist denn da zu berücksichtigen? Mit welchen Instrumenten können wir tatsächlich zivilgesellschaftliche Organisationen aus Ihrer Perspektive öffnen?
Ja, erstmal ganz herzlichen Dank an Frau Diekmann und Frau Wienkoop für diese vielen plastischen Beispiele, die Sie genannt haben und die auch zeigen, also finde ich auch ermutigend, von Frau Diekmann zu hören, wie viele einzelne Organisationen in ihrem Verband da jetzt auch zum Beispiel schon verpflichtet werden, zu kooperieren. Das finde ich ist auch wirklich auf eine sehr ermutigende, eine ermutigende Information. Phasen in so einem Prozess hängen tatsächlich ab, auch von der Größe der Organisation. Ich habe einen Leitfaden zu der Thematik geschrieben, wie interkulturelle Öffnung gelingt, kann ich nachher auch nochmal posten, gibt es auch online downzuloaden. Und da habe ich zwischen einer kleinen, einer mittleren und einer großen Variante unterschieden. Und die kleine Variante, das sind tatsächlich Fortbildungen, Sensibilisierungsarbeit, auch Professionalisierungsarbeit. Die mittlere Variante, die ist so eine Art Projektmanagement. Wie kann ich ein erstes kleines Projekt in diesem Bereich an den Start bringen? Und die große Variante ist dann tatsächlich die Organisationsentwicklung. Und die läuft in den Phasen, in diesen klassischen Phasen, Bestandsaufnahme, Zielformulierung, Maßnahmenplanung und Evaluation. Wobei, das zeigt die Praxis, das Ganze nie so linear abläuft, wie es klingt, sondern jemand, der so einen Prozess begleitet, eher eben mit den Unvorhersehbarkeiten geht, diesen Widerstand bearbeitet. Und man kann sich so einen Prozess eigentlich eher in solchen Schleifen vorstellen. Und damit der gelingt, braucht es tatsächlich einige wichtige Punkte. Ganz zentral ist, dass die Leitung dahinter steht. Und zwar wirklich mit vollem Commitment. Das muss auch formuliert werden nach außen und nach innen. Dann können so Unsichere, die nicht so richtig wissen, machen sie jetzt bei diesen Pionieren, die das Ganze vorantreiben, mit oder gehen sie eher in den Widerstand. Wenn die Leitung dahinter steht, dann werden die eher mitgezogen. Und dann muss es natürlich von unten getragen sein. Das heißt, es braucht partizipative Formate, um die MitarbeiterInnen auch zu gewinnen für die ganze Thematik. Und in diesen Formaten muss auch deutlich sein, was haben die davon. Da muss unglaublich viel Wertschätzung auch für die Kompetenzen, die die MitarbeiterInnen auch mitbringen und einbringen, nochmal drin vorhanden sein, damit eben diese Ängste, wurden auch im Chat nochmal erwähnt, vor Verlust von Privilegien, vor Überforderung dann auch bearbeitet werden können. Und weil Sie nach den Phasen fragen, was wir erleben, ist häufig, dass so ein ganz schnelles Springen zu diesen Projekten stattfindet, so ein vorschneller Aktionismus. Und wir plädieren immer dafür, sich wirklich Zeit zu nehmen für eine ordentliche Bestandsaufnahme, weil in dieser Bestandsaufnahme werden ja die kritischen Fragen gestellt. Da geht es ja dann schon darum, wer ist hier im Raum, wer ist nicht im Raum und warum ist hier eine bestimmte Gruppe gar nicht im Raum? Wer profitiert eigentlich von unseren Maßnahmen? Wer profitiert nicht davon? Wen haben wir im Blick, wen haben wir nicht im Blick? Welche Normalitätsvorstellung leitet uns und wer kommt da nicht vor, etc.? Das sind ja diese kritischen Fragen, die eigentlich schon eine Intervention sind, die eigentlich schon wirklich das System in Bewegung bringen. Und die sind manchmal wichtiger, als dass man jetzt noch einen mehrsprachigen Flyer druckt oder eben noch ein zusätzliches Angebot schafft, was dann auch bald wieder zu Ende geht oder so. Also diese kritischen Fragen zu wagen, das ist eigentlich das Einige. Und deswegen kann diese Bestandsaufnahme ruhig sehr intensiv sein und sehr lange dauern.
Dankeschön, Frau Dr. Panisser. Bis dahin, ich frage auch schon jetzt nochmal auch gerne Sie im Publikum, was Sie sagen, welche Instrumente eben zivilgesellschaftliche Organisationen und Protestbewegungen stärker interkulturell öffnen können. Da gehen wir auch gleich auch schon auf das ein, was da schon steht. Aber ich möchte natürlich auch Frau Diekmann fragen, ganz konkret, wie sah denn bei Ihnen der Prozess Ihrer interkulturellen Öffnung aus? Und ja, welche Instrumente haben wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen?
Ich kann im Moment nicht so ganz auf die Phasen antworten, die Frau Panisser gerade vorgestellt hat, weil wir als Dachorganisation von vielen kleinen Selbstständigen vielleicht auch eine gewisse Sonderrolle haben. Aber als Nebenbemerkung, der von Frau Panesar, Dr. Panesar erstellte Leitfaden hat uns übrigens inspiriert für unser Projekt und wir haben ihn gleich angewendet. Ja, also als Dachorganisation versuchen wir halt, unsere Mitgliedsinstitutionen in einen Prozess zu bringen. Und das machen wir im Moment eben über eine Modellgruppe, um Beispiele zu generieren. Wir haben begonnen eigentlich auch mit einer Erhebung quer durch unsere gesamte Mitgliedschaft, wie die Selbsteinschätzungen sind. Wir haben da natürlich hinsichtlich der echten Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund keine validen Daten. Das ist ein großes Problem, was uns übrigens sehr früh auch sehr herausgefordert hat. Ein weiteres Problem, was wir nur langsam lösen, ist wirklich auch der Umgang mit der akademischen Sprache, die wir auch nicht immer in einem uns fremden Bereich so gewohnt sind. Aber das war jetzt eher nochmal zu einigen Hemmnissen. Also mit Blick auf die Modellgruppe, auf die unsere Mitgliedsinstitutionen, versuchen wir halt Anreize zu schaffen und in gewisser Weise auch Vorgaben zu machen, was ich eben schon beschrieben habe, sich Migrantenorganisationen zu suchen und sich auf den Weg zu machen, was auszuprobieren. Wir haben eben nicht so eine so einen ganz durchstrukturierten Prozess, den wir vorgeben, sondern setzen auch darauf, dass mit Zeit und einiger Selbstentwicklungskraft sich Prozesse auch bewegen. Zu diesen Modellprojekten gehören aber auch die Trainings als Instrumente, die wir für sehr wichtig halten. Ich glaube, alle, die das in ihrer eigenen Organisation ausprobiert haben, wissen, was es für ein zentrales Moment ist, in diese gute Anleitung zu gehen, die eigenen wirklich die eigene Person zu reflektieren hinsichtlich der eigenen Haltung und der eigenen blinden Flecken. Also das ist was, was wir auch sehr als unerlässlich sehen. Vielleicht waren das schon genügend Stichworte, weil wir im Moment noch mittendrin sind und nicht so klar sagen können, was ist jetzt das Fazit, was wir dann auch an alle unsere Mitglieder empfehlen würden. Da stecken wir einfach noch in der Erfahrungssammlung. Vielleicht noch ein Punkt, aber weil es bei uns ja auch sehr stark um Inhalte geht, also was und unsere Mitglieder möchten, wie schon gesagt, diese Beispiele haben, wie tue ich es denn richtig? Und einerseits sagen wir, es gibt keine Rezepte. Ich möchte dennoch kurz auf ein Beispiel hinweisen, weil der Kollege hier auch unter den Teilnehmenden ist, Herr Reinsch aus der Dübener Heide. Da gibt es eine Modellgruppe von uns, die hat auch mit der iranischen Gemeinde hier zusammen eine Exkursion durchgeführt, wo es nicht nur um die Vielfalt der Teilnehmenden ging, sondern um die Vielfalt der, um die Akteursvielfalt in Bezug auf ein politisches Thema. Und das kann ich mir eben auch für die Protestbewegungen gut vorstellen, zu sagen, wir bilden auch in unseren Inhalten die Vielfalt ab, und zwar auch die kontroverse Vielfalt, sodass sich praktisch die interkulturellen Unterschiede bei den Teilnehmenden oder bei denen, die sich mit engagieren, ein Stückchen auch verloren gehen, weil es um eine andere Vielfalt geht oder anders in einem anderen Kontext plötzlich eine ganz andere Rolle spielen. Und ganz klar ist, hier gibt es keineswegs ein Wir oder Ihr, was eine interkulturelle Teilnehmerschaft angeht. Ja, also wir kommen auch noch ein bisschen von den Inhalten her, will ich damit sagen, bei aller Vorsicht, aber glaube ich, ist es im pädagogischen Bereich schon noch interessant, wie man die auswählt.
Da wird auf jeden Fall genickt, Frau Diekmann, das sehe ich im Publikum. Wir haben ja die Frage nach den Instrumenten gestellt und die stelle ich auch gerne nochmal Ihnen, die Sie ja von unterschiedlichen Institutionen unter anderem auch dabei sind, vielleicht aber auch als jemand, der selber einfach aktiv ist. Was würden Sie sagen, welche Instrumente können zivilgesellschaftliche Organisationen stärker interkulturell öffnen, Protestbewegungen stärker interkulturell öffnen? Nicole Schmidt schreibt: Vorbilder. Wir haben im Kompetenzzentrum Migration und Leadership, auch weiblich, bei migrantischen und geflüchteten Selbstorganisationen. Dies ist, meine ich, stärkend, gegenseitig zu sehen, wie viele Frauen in den Organisationen bei uns im Comic in Führung Positionen sind. Ich schaue mal, was da noch reingekommen ist an Ihren Meinungen. Die Selbstwirksamkeit ist ganz sicher für alle Menschen wie auch für Organisationen ein guter Motivator für das Tun und stärkend, sowohl individuell als auch für Organisationen interindividuell stärkend. Thorsten Reinsch schreibt, aus Sicht eines Umweltsoziologen und Philosophen, der im Naturpark Dübener Heide aktiv ist. Bei der interkulturellen Öffnung geht es seiner Meinung nach nicht so sehr um die Integration von MigrantInnen, sondern um Toleranz, um die Sicht der anderen, um das Zulassen von Vielfalt und den Umgang mit Konflikten. Hierfür ist natürlich das MigrantInnen-Thema ein prominenter Anlass, entsprechende Kompetenzen zu üben, sich mit anderen Sichtweisen wertschätzend auseinanderzusetzen. Es geht also um Toleranztraining, die Auseinandersetzung mit dem eigenen dogmatischen Horizont und das Angemessene, den anderen achten, Austragen von Konflikten und Rücksichtsnahmen. Um dies zu schaffen, sind zum Beispiel Kommunikationsformate zu suchen, die niederschwellig angepasst in der jeweiligen Situation einen möglichst unbeschränkten kommunikativen Austausch ermöglichen. So viel dazu, sagen wir. Und da sehe ich nochmal, das ist erstmal so, was ich an der Stelle sehe. Und Frage aber auch jetzt nochmal, gerade vielleicht auch die MigrantInnen-Organisationen unter Ihnen. Also wir hatten das gerade eben schon mal angeschnitten. Sagen Sie, dass auch MigrantInnen-Organisationen sich stärker öffnen für eine größere Community, um noch mehr Grenzen zu überwinden? Ist das ein Thema bei Ihnen? Würde mich sehr interessieren, was Sie dazu sagen. Frau Diekmann, bis dahin vielleicht noch eine Rückfrage, die ich hatte. Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, aber an welchem Punkt des interkulturellen Öffnungsprozesses sind Sie gerade? Kann man das sagen, an welchem Punkt Sie gerade stehen?
Wir sind in einem Zwischenfazit eigentlich noch wirklich in einem Suchprozess, glaube ich. Wenn ich auf die gesamte Ahnung sehe, also auf 400 Institutionen und insgesamt 1300 Mitglieder, dann ist der Prozess eigentlich noch da, wo man sagt, man hat 3 Jahre lang sehr, sehr viele Projekte für Geflüchtete gemacht und in der wirklichen systematischen Verankerung sind wir eigentlich ganz am Anfang. So, und jetzt sind wir beim Kompetenzaufbau auf der Bundesebene und das, was ich eben eingebracht habe, ist noch nicht wirklich in der Breite angekommen. Also würden wir eigentlich sagen, wir sammeln Prinzipien, wir schauen uns um, wir sammeln unsere Hürden und experimentieren eigentlich noch. Genau. Ich wollte noch was sagen, aber ja, ist mir gerade wieder entfallen, sorry.
Das macht nichts, das machen wir einfach gleich, prima. Ich sehe jetzt gerade, dass Frau Dr. Wienkoop auch direkt dazu nochmal was ergänzen möchte und das machen wir doch glatt.
Dankeschön. Ich habe gerade versucht, auf charmante Weise mich irgendwie so zu Wort zu melden. Ich habe dann auch kurz überlegt, ob ich dazwischen. Ich finde, digital ist das nochmal eine andere Herausforderung. Ich wollte einfach nochmal auf den Punkt, den Frau Diekmann ganz zum Schluss quasi davor angesprochen hat, zu dem Thema über Inhalte zu sprechen und dadurch dann auch quasi das zu verlassen, dadurch interkulturell zu werden. Da wollte ich nur sagen, also jetzt nochmal aus der Perspektive der Umweltbewegung und Klimabewegung zeigen sich da eben diese zwei inhaltlichen oder thematischen wirklich Streitpunkte. Die eine eben, die ich schon ansprach, Lebensstilfrage, also wie stark ist das Individuum verantwortlich und sollte verantwortlich werden. Und da zeigt sich immer wieder, dass auch Personen, zum Beispiel auch solche, die gerade zum ersten Mal sich zum Beispiel auch was leisten können, ja, zum ersten Mal fliegen können, also jetzt eher das Thema soziale Herkunft, dass die denn sagen, warum soll ich jetzt, wo ich zum ersten Mal mir das leisten kann, quasi drauf verzichten? Ja, also das ist eine typische, würde ich sagen, eine typische Frage, wo sich Menschen auch sehr nicht gesehen fühlen und das Gefühl haben, ihnen wird was weggenommen, was sie noch gar nicht hatten, obwohl die anderen das jetzt schon seit Jahren genutzt haben. Ja, und das finde ich, da zeigt sich, glaube ich, dieser Konflikt sehr deutlich. Und das zweite Thema ist die Schuldzufrage. Also die Schuld, wer ist schuld an der Klimakrise? Und da zeigt sich halt auch sehr deutlich, ich habe selber ein Gespräch mal moderiert mit verschiedenen AktivistInnen und jungen Engagierten aus dem Bereich. Und da wurde sehr deutlich von einer Vertreterin des Black Earth Kollektivs in Berlin, das gruppiert quasi BIPOC-People, die sehr deutlich gemacht haben, ihnen fehlt halt diese Gerechtigkeitsfrage. Ja, und zwar wirklich auch diese Anerkennung, die hier der globale Norden quasi spielt. Und das zu sehen und das mehr zu thematisieren. Und nicht nur zu sagen, die ältere Generation hier in Deutschland anzuprangern, so wie ne, Fridays for Future das mit dem Slogan "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut" getan hat. Das wurde jetzt erweitert, aber quasi auch verstärkt diese globale Gerechtigkeitsfrage mit einzubeziehen. Das ist, glaube ich, ein zweiter starker Konfliktpunkt. Also auch über Inhalte gibt es Konflikte, das wollte ich nur noch mal hinzufügen. So einfach ist es dann nicht.
Da sehe ich direkt Frau Diekmann und Frau Dr. Panister, die sich regen, und das nutze ich direkt die Chance. Ich möchte noch eine Frage aus dem Publikum mit reinwerfen, mit der Bitte vielleicht auch, dass jemand von Ihnen beiden sie mit aufnimmt. Nämlich die Frage wurde gestellt: Ist der Begriff der interkulturellen Öffnung beim bestehenden Begriff und den inhaltlichen Schwerpunkten des Diversity Managements, der diversitätsbewussten Gestaltung, denn überhaupt noch notwendig? Braucht es diesen ganz speziellen Fokus weiterhin in einer vielfältigen Gesellschaft? Das ist jetzt natürlich zwei Fässer, und ich werfe sie Frau Dr. Panister zu.
Ganz herzlichen Dank. Ja, wenn man sich anguckt, dass es immer noch für schwarze Menschen sehr viel schwieriger ist, eine Wohnung zu bekommen, dass in vielen Vereinen einfach noch sehr viel weniger Menschen mit Migrationshintergrund, mit Fluchtgeschichte, BPOC vertreten sind und auch von diesen oft von Steuern finanzierten Angeboten profitieren, dann ist es ganz klar, dass wir diese Prozesse brauchen, um Gerechtigkeit herzustellen und sozusagen die öffentlichen Mittel dann auch so zu verteilen, dass sie dann eben proportional den Menschen, die einzahlen, auch zugutekommen, um jetzt mal diese Argumentationsschiene zu bringen. Es ist auch wichtig, weil dieses Gefühl, ausgegrenzt zu sein und sich da nicht wohlzufühlen in diesen Räumlichkeiten, in diesen Vereinen, den Habitus nicht zu kennen, negative Gefühle produziert. Gefühle von Ausgegrenztsein, von Trauer, Gefühle von Verletzung, von Schmerz und auch Gefühle von Wut. Und das sind auch Gefühle mit Sprengkraft, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht hilfreich sind. Also das ist eine andere Argumentationsschiene, aber auch die zeigt, dass wir solche Prozesse brauchen. Und Frau Wienkup ist eben eingegangen auf diese soziale Gerechtigkeit und diese Thematik. Und wenn man das auf die Bedarfe von Vereinen und von Verbänden überträgt, dann heißt das eigentlich auch, oder wenn man diese Frage stellt an Vereine und Verbände, dann heißt es auch, dass diejenigen, die dort tätig sind, eben auch ein Bewusstsein dafür brauchen, wie privilegiert sie sind, wie einfach es für sie ist, im Vorstand zu sein, im Vorstand Entscheidungen zu treffen, über die Mittel zu verfügen etc. Und wie einfach es auch ist, sich im Alltag zu bewegen, wenn man nicht ständig hinterfragt wird, wenn die Existenz nicht ständig angezweifelt wird oder die Selbstverständlichkeit, mit der man in einem bestimmten Raum da ist. Und um diese Erfahrungen, die Menschen, die jetzt vielleicht da noch nicht so viel vertreten sind, besser einbeziehen zu können, muss man nachfragen. Und das, würde ich sagen, ist auch eine ganz wichtige Strategie, nochmal nachzufragen, Erhebungen zu machen und dann ganz aufmerksam zuzuhören, was einem die Menschen, also People of Color, Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchtete erzählen. Wie nehmen die den Verein wahr? Wie nehmen die den Verband wahr? Was wollen die von dem Verband? Was wünschen die sich? Und dann kann man das erstmal anhören, sacken lassen und in Ruhe überlegen, wie man vielleicht auch drauf eingehen kann. Mhm. Und da kann ich abschließend vielleicht noch auf zwei Fallen zu sprechen kommen, weil ich vermute, die Menschen, die hier versammelt sind, die sind alle wohlmeinend, die sind auch interessiert an sozialer Gerechtigkeit, an einem harmonischen Zusammenleben, an einem Abbau von Ausgrenzung etc. Und ich finde es immer spannend, dann doch noch mal kritisch zu fragen, ja, wo sind denn dann unsere Fallen, wenn ich hier mal von so einem Uns sprechen darf? Und da ich beschäftige mich gerade mit zwei Fallen, in die ich auch immer wieder gerate. Die eine Falle ist die, gerade wenn man denkt, man gehört zu den Guten, dann wird man weniger selbstkritisch. Und ich glaube, dass es gerade so bei den Ökos, Annette Diekmann, hat von den Ökos gesprochen oder auch von in vielen sozialen Bereichen einfach eine riesige Falle ist, dass man denkt, man gehört eh zu den Guten, man will eh das Gute und dabei gar nicht mehr sieht, dass man zum Beispiel aufgrund seiner weißen Hautfarbe total privilegiert ist und Teil von einer ausgrenzenden Ideologie. Das ist die eine Falle und die andere Falle ist tatsächlich der Paternalismus. Der ist bei uns auch immer wieder verbreitet. Also dieses Gefühl, wir wollen den anderen helfen und dass wir uns dann gut fühlen, weil wir den anderen helfen, weil wir die Migranten einbeziehen, weil wir für sie ein Angebot schaffen. Und das ist natürlich auch eine Haltung, die die anderen wieder klein macht und uns groß, weil wir uns dann so toll fühlen und so. Und also das ist jetzt so ein bisschen ungemütlicher, aber das wollte ich irgendwie noch mit einbringen, weil wir wollen ja was lernen.
Vielen Dank für den Hinweis nochmal, Frau Dr. Panister. Ich habe Frau Diekmann nicht vergessen und genauso nicht vergessen habe ich Behzad Förstel von der BBE, weil der hat was gemacht, was genauso geht. Und da lade ich auch Sie nochmal ein, bevor ich ihn gleich frage, nämlich wenn Sie mir nochmal ein kleines Sternchen hinter Ihrer Meinung dazu schreiben, dann weiß ich, dass ich Sie auch gerne nochmal mit Bild und Ton dazu hole. Ich mache das immer gerne, damit Sie nicht vor den Kopf gestoßen sind und ich Sie einfach frage, ob Sie mit Kamera und Ton Ihre Frage stellen. Also gerne an der Stelle. Aber zunächst hören wir noch Frau Diekmann und Herrn Förstel. Deswegen, Frau Diekmann, es ging bei Ihnen ja wirklich ein Nicken los, habe ich gesehen, als Frau Dr. Wienkup eben gesprochen hat. Das ist richtig, ne?
Ja, das ist richtig. Und auch Zustimmung dazu zu dem Hub 8 auf die Inhalte. Und ich wollte nur auch ergänzen, dass bei dem, was ich eben ausgeführt hatte, es ja genau darum ging, die Schuldzuweisung aufzudecken, quer durch verschiedene Akteure und als nicht hilfreich aufzudecken. Genau, das darum ging es uns in dem Beispiel, was ich vorhin sagen wollte. Das wollte ich einfach nur ergänzen. Aber natürlich sind die Fallen, alle die beschriebenen, denen kann ich nur zustimmen. Mhm. Und vielleicht auch noch zu dem, was Frau Dr. Panesar gerade gesagt hat, auch zu der oder zu der Klimagerechtigkeitsbewegung, die mit Jüngeren und Bewegungen wie auch jetzt People of Color und einhergeht. Da entstehen ja ganz neue, für uns als klassisch schon jahrzehntelang aktive, entstehen ganz neue Bewegungen, wo für uns im Naturschutz, und wir haben darüber gerade zufällig heute auch gesprochen, es sich absolut lohnen könnte, da auch mit großer Neugierde und großen Ohren die anderen einzuladen, was sie zu sagen haben, jetzt nicht unbedingt mit dem Anspruch von dieses Interkulturalitätsprojekt, sondern einfach, was sind neue Allianzen, von denen wirklich wir lernen müssen und können, wenn wir auf diesem Planeten noch was retten wollen. Genau. Und das ist was wir zufällig heute auch beschlossen haben, da stärker hinzugucken, auch wenn das kulturell wirklich sicherlich mit manchen unserer Mitgliedern ein Riesensprung wird. Aber wir sind sehr neugierig darauf.
Da drücken wir die Daumen und sind gespannt. Ich möchte jetzt Behzad Förstel fragen, der vor einer Weile ein Sternchen geschrieben hat. Da ging es um welchen Punkt?
Also, da ging es um das Thema der unterkulturellen Öffnung von Migrantenorganisationen. Und da würde ich schon gerne nochmal nachhaken, denn ich fand diesen Hinweis von Ihnen, Frau Wienkup, sehr, sehr wichtig. Nämlich, wenn wir von Öffnung und Vielfalt sprechen, was ist unser Referenzrahmen? Und der Referenzrahmen von der Öffnung einer Organisation muss stets die Gesellschaft sein. Und unsere Gesellschaft besteht nicht ausschließlich aus der Differenz von einheimischen oder hier geborenen Deutschen und eingewanderten Deutschen. Vor diesem Hintergrund ist eigentlich eine interkulturelle Öffnung von Migrantenorganisationen genauso wichtig wie die von Mehrheitsgesellschaften. Das setzt indes aber voraus, dass wir ein ganz anderes Vielfaltsbegriff verwenden, nämlich einen Vielfaltsbegriff, der ganzheitlich ist und nicht die Unterscheidung zwischen Herkunft macht, sondern auch beispielsweise sagt, unsere Gesellschaft hat auch vielfältige Geschlechterformen, vielfältige sexuelle Orientierungen und so weiter und so fort. Und vor diesem Hintergrund ist meiner Meinung nach die interkulturelle Öffnung von Migrantenorganisationen enorm wichtig. Ansonsten haben wir einfach nur community-spezifische Interessensgruppen, die versuchen, eine bestimmte Meinung dann in der Gesellschaft durchzusetzen.
Dankeschön nochmal für den wichtigen Hinweis. Ich möchte natürlich Frau Dr. Winkup direkt den Ball zuwerfen, weil sie sicherlich nochmal darauf eingehen möchte. Frage aber auch nochmal Sie alle. Also gehen Sie gerne nochmal darauf ein, wie Ihre Meinung. Sie haben jetzt die Meinung von BZ Firstl, von BBE gehört natürlich auch nochmal ganz generell meine Frage an Sie. Wir haben noch ein paar Minuten gemeinsam. Was würden Sie noch mit einbringen? Was hat noch gefehlt bisher? Wie können denn deutsche Vereine vielleicht attraktiver für Menschen mit internationaler Geschichte werden? Oder auch, was müssen sich Ihrer Meinung nach zukünftig verändern, um eine interkulturelle Öffnung stärker voranzutreiben? Wie kann der Prozess dieser Öffnung von der Politik vielleicht auch unterstützt werden? Also welche Punkte fallen Ihnen noch aus Ihrem Umfeld ein, die wir noch ergänzen wollen? Zunächst mal aber möchten wir noch mal auf den Punkt von Besa zurückkommen und da schaue ich jetzt Frau Dr. Winkup an.
Ja, vielen Dank. Ein wichtiger und spannender Punkt. Ich persönlich muss auch sagen, ich arbeite nicht so sehr mit dem Begriff interkulturelle Öffnung, sondern diversitätsbewusste oder vielfaltsensible Öffnung, weil ich finde, dass es mehr umschließt, eben auch den Part, und der ist zum Beispiel bei Protestbewegungen und auch im Engagement sehr, sehr stark, eben auch soziale Herkunft mitzudenken und auch Überlappung, also intersektionaler zu denken, zu sagen, okay, ne, in dem Moment, wo sich zwei Faktoren überschneiden, ist es noch schwieriger, Personen zu erreichen. Wie gelingt uns das eigentlich? Ne? Noch quasi noch als ein weiterer Punkt. Zu dem Thema quasi Öffnung von MigrantInnenorganisationen würde ich allerdings hinzufügen wollen, dass es natürlich auch teilweise dadurch entsteht, dass Personen sich nicht geschützt fühlen in gewissen Räumen und dadurch sich auch erstmal nicht bereit sind zu öffnen für einen Moment, weil sie das Gefühl haben, sie brauchen erstmal ihren geschützten Raum, ne, den sie quasi für sich gestalten wollen. Und das heißt, ich würde dem nicht ganz zustimmen, dass die sich sofort, also dass alle MigrantInnenorganisationen und alle Selbstorganisationen sich sofort öffnen müssen, weil ich glaube, es gibt auch eine Phase oder einen Moment, wo es wichtig ist, einen geschützten Raum zu haben. Gerade wenn die eigene Stimme sonst in dieser Mehrheitsgesellschaft nicht gehört wird oder eben da keine Chance ist. Also das vielleicht nochmal so ein bisschen als ein kleines Aber mit hinzufügen.
Wir nehmen das aber mal mit und fragen direkt auch Frau Dr. Pannister, weil die hat, glaube ich, auch nochmal einen Punkt, aber oder Zustimmung.
Ja, ich könnte nur ergänzen, dass eigentlich bei jedem Prozess diese Frage aufkommt. Konzentrieren wir uns jetzt auf die Thematik mehr Menschen mit Migrationshintergrund, POC für unsere Einrichtung, oder geht es nicht um Vielfalt allgemein? Und das wird immer diskutiert und es gibt für beides sehr, sehr viele Argumente. Ich kann nur sagen, also ein Theater, mit dem ich gerade arbeite, da sind wir dann auch gestartet, dass wir eben Vielfalt in den Blick genommen haben und dann wurde über das Gender-Sternchen diskutiert und letztendlich über viele Vielfaltsaspekte, aber dass das Theater ein ganz weißes war mit nur weißen Schauspielerinnen und einem sehr bildungsbürgerlichen weißdeutschen Publikum, das wurde dann gar nicht mehr in den Blick genommen. Das heißt, es gibt eben auch es kann auch passieren, dass andere Vielfaltsmerkmale dann zu Nebenschauplätzen werden und die Diskussion darüber eigentlich ein Ausdruck von Widerstand, um nicht über Rassismus zu sprechen. Das ist auch eine Gefahr.
Dankeschön. Und wir haben auch eine Meldung, hat mich gerade erreicht. Und zwar freue ich mich, dass wir jemanden aus einer MigrantInnenorganisation fragen können, nämlich Milan Kobanov hat sich jetzt, glaube ich, gemeldet, wenn ich alles richtig sehe. Wollen Sie vielleicht mit Kamera und Ton einmal zu uns kommen? Dann freuen wir uns.
Ja, hallo an alle. Mein Name ist Milan Kobanov. Ich bin vom Zentralrat der Serben in Deutschland und bin dazugestoßen, weil unsere Freunde von der iranischen Gemeinde, wir haben in Berlin, sitzen im selben Haus, im Pangea-Haus in Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorf, und deshalb begrüße ich auch diese Veranstaltung. Also ich muss meinem Vorredner Benesan vollkommen recht geben. Wir einerseits sprechen wir hier von institutioneller Öffnung, das heißt einer Willkommenskultur von Einrichtungen, Organisationen, denen in der Zukunft die Luft ausgehen wird, weil sie ja eben keine Ehrenamtlichen haben. Also ich spreche von der Feuerwehr, vom Technischen Hilfswerk, vom Malteser Hilfsdienst, also alle diese Sachen, die ja aufgrund der in Deutschland bestehenden ehrenamtlichen Tradition eigentlich funktionieren. Und da stehen diese Organisationen vor einer großen Herausforderung, dass in der Zukunft aufgrund des demografischen Wandels ihnen einfach die Ehrenamtlichen fehlen. Auf der anderen Seite haben wir ja Zuwanderer, Einwanderer, die aus Ländern mit einer mitgebrachten Kultur leben, wo entweder diese Dienste staatlich organisiert waren, aber dieses Ehrenamt in dieser Form überhaupt nicht existiert. Das ist ein Grund, ein rationeller Grund, warum sie sich öffnen müssen. Wenn es um Vereine geht, um ganz normalen Fußballverein, also Leute, die nach Deutschland kommen, die meisten kommen ja hauptsächlich zurecht in Deutschland, die Einwanderer. Und sie suchen sich dann ihren Golfverein oder ihren Fußballverein und sie wissen ganz genau, welchen Fußballverein sie für ihren talentierten oder untalentierten Sprössling haben wollen. Ich muss Benesan aber vollkommen recht geben, wenn es um eine organisierte, also Migranten können ja individuell erreicht werden durch gezielte Angebote. Das sind ja ganz normale Bürger wie wir alle. Wenn man aber ganz bestimmte Gruppen von Migranten ansprechen will, die müssen ja, es wird hier vom geschützten Raum gesprochen, die müssen organisiert angesprochen werden in ihren Vereinen. Die sitzen ja in ihren Vereinen oder haben diese Vereine ja selbst gegründet, um unter sich zu sein. Das muss man ja erstmal so sehen und anerkennen. Die möchten ihre Landessprache mit der mitgebrachten Sprache, die Kultur, die Witze, die Religion pflegen und die mögen unter sich bleiben. Da will man nicht ständig übersetzen oder etwas erklären. Man möchte eigentlich seine eigene Kultur leben. Das ist auch, ich denke, legitim. Also niemand verbietet auch den deutschen Flüchtlingen von 1945, dass sie ihre mitgebrachte Kultur aus den ostpreußischen Gebieten weiter pflegen und hegen. Also warum soll man das auch den Neueinwanderern verbieten? Hier gibt es aber ein Problem. Ich will es nur kurz skizzieren. Es ist so, dass ich mache es ganz kurz, dass zwar die eine Seite, also die deutsche Seite in Anführungszeichen gut vorbereitet ist auf diese interkulturelle Öffnung. Da gibt es ja Angebote und alles Mögliche, aber die andere Seite nicht. Das heißt, die andere Seite will sich öffnen, weiß aber auch gar nicht. Und die deutsche Seite, ich sag das mal vereinfacht, ist ausgebildet, ist gebrieft, weiß, was interkulturelle Öffnung ist, was Ähnliches, aber niemand bringt diese zwei Seiten zusammen. Niemand geht aufeinander zu. Hier fehlt der Zeremonienmeister, der die zwei Paare zum Tanzen auffordert. Und hier ist eine ganz große Lücke.
Das lassen wir mal genauso im Raum stehen. Herr Chobanow, jetzt hoffe ich, dass ich Ihren Namen richtig ausspreche. Danke für Ihren Input noch an der Stelle. Und ich möchte kurz vor Ende noch einmal kurz auf den Chat hinweisen. Da ist wirklich auch parallel ganz viel los gewesen. Ob es konkrete Beispiele sind, die genannt wurden, bis hin zu ja auch noch weiteren Vorschlägen. Und zwar wurde beispielsweise die Frage gestellt, wie kann man geflüchtete Menschen mit Migrationshintergrund, POC, ansprechen, um diese zu integrieren, ohne dass sie sich durch Fragen nach dem Hintergrund diskriminiert fühlen. Da hat zum Beispiel Nicole Schmidt geantwortet, ich frage zum Beispiel erst einmal gar nicht nach dem Hintergrund. Ich suche Kontakt über gemeinsame Aufgaben, Sachthemen. Eventuell erfahren Sie später einiges zum Hintergrund. Also auch parallel dazu nochmal ganz viele einzelne Punkte, die angesprochen wurden, Beispiele und Ideen. Und ich freue mich über diesen Input Ihrerseits. Die letzten paar Minuten wirklich schaffen wir nur in einem ganz kleinen Exkurs nochmal. Und zwar würde ich gern auch nochmal Sie in unserem Panel fragen, was Sie heute mitnehmen oder was Sie auch jetzt nochmal im Kopf beschäftigt. Mit Bitte um Kürze, Frau Dr. Wienkoop, was beschäftigt Sie jetzt gegen Ende des Abends?
Ehrlich gesagt, ich fand die Diskussion, die jetzt nochmal aufkam zu dem Thema, wer muss sich wie öffnen, zu welchem Zeitpunkt, spannend. Ich glaube, das nehme ich für mich einfach nochmal mit, auch als Denkprozess, das weiterzudenken. Ich habe mir parallel, und das passte sehr gut zu dem Einwurf von Frau Panesar, aufgeschrieben, dass ich mal wieder ein White Privilege Training machen möchte für mich selber. Das habe ich schon mal gemacht, aber ich habe das Gefühl, es ist auch mal wieder ein Moment. Das habe ich auch mir lange nicht angeguckt, apropos, was man so selber machen kann und wie man irgendwann denkt, dass man auf der einen Seite irgendwie steht und alles versteht. Genau, da vielleicht nochmal ein Hinweis, ich würde gerne vielleicht nochmal so zwei Hinweise geben wollen, wenn das in Ordnung ist. Zum einen, zu dem Thema ich hatte es kurz schon mal angesprochen, ich hatte mal ein Gespräch dazu organisiert zum Thema, wie weiß sind eigentlich die Klimaproteste letztes Jahr in Berlin. Und wir haben im Nachgang, ehrlich gesagt, ganz, ganz viel gesammelt, ganz viele Links zum Nachhören, Nachsehen von Podcasts und so weiter aus der Community, also aus einer BIPOC-Community und anderen Gruppen, die sich migrationsbezogen plural verstehen. Das, wenn das in Ordnung ist, würde ich das gerne im Chat einmal teilen. Das ist genau einfach ein Link, quasi nur eine kurze Werbung. Und Der zweite kurze Werbeblock tatsächlich nächstes Jahr im März werden wir eine Online-Veranstaltung von der Bundeskanzler Helmut-Schmidt-Stiftung aus zusammen mit der Böll-Stiftung haben zum Thema, zum gleichen Thema auch, wie divers oder eben auch nicht Klimaproteste, vor allem Jugendklimaproteste heute sind. Da auch einfach das Angebot, das gerne auch nochmal an Sie zu senden und genau die Einladung, da auch weiter zu diskutieren. Ich habe das Gefühl, wir haben ganz viel angesprochen und ich glaube, da kann man auch einfach ganz viel draus nehmen. Und ich möchte mich einfach nochmal bedanken. Ich finde, die Moderation ist Ihnen auch unglaublich gut gelungen und ich finde es toll, dass so viele sich beteiligt haben und es so einen regen Chat gab. Mir ist es nicht immer gelungen, alles parallel zu lesen, aber ich fand das sehr spannend. Genau.
Vielen Dank, Frau Dr. Wienkoop. Ich frage aber auch Frau Dr. Panisser. Also wir nehmen das natürlich alles so erstmal mit und genau das ist auch der Punkt. Also wir haben natürlich ganz, ganz viel angeschnitten, vor allen Dingen am Ende nochmal einen schönen Dialog begonnen, an den man anknüpfen kann. Ich denke, mit diesen Gedanken gehen wir auch nach Hause. Frau Dr. Panisser, mit was gehen Sie denn nach Hause? Vielleicht nicht, aber vielleicht ins nächste Zimmer.
Genau. Ja, ich fand es ganz hilfreich und wichtig gerade, dass Herr Tschubanow nochmal darauf aufmerksam gemacht hat, dass es auch legitim ist, wenn man sozusagen als Migranten-Selbstorganisation erstmal diesem Bedürfnis nachgeht, für sich zu sein und sich auch seiner selbst zu vergewissern, dass das durchaus notwendig sein kann und gleichwohl eben Kontakt zu etablieren, so eine Schlüsselherausforderung und Prozess ist. Und ja, wie kann das gelingen? Ja, da nehme ich vor allem auch diese Beispiele mit, die Frau Dickmann genannt hat und die Frau Wienkoop von den Bewegungen genannt hat, wo tatsächlich Selbstkritik ja so eine Schlüsselhaltung war, Selbstkritik auf Seiten der Mehrheitsgesellschaft und ein großes offenes Ohr für marginalisierte Perspektiven.
Dankeschön, Frau Dr. Panisser. Und wir fragen natürlich auch nochmal Frau Dickmann, was nehmen Sie heute mit?
Ja, ein großes Dankeschön an die Organisatorinnen und Organisatoren und die super tolle, freundliche Moderation. Das möchte ich auch als erstes sagen. Ja, und auch die Bewunderung nehme ich mit für die Impulse und meine Kolleginnen hier auf diesem kleinen Podium, Frau Wienkoop und Frau Panisser, mit der wunderschönen Sprache, mit der sie dieses für uns Naturwissenschaftlerinnen schwierige Thema mit uns heute behandelt haben. Ich habe da einfach auch wieder viel gelernt. Wir sind da schon eigentlich auf einem guten Weg, aber trotzdem wissen wir, dass wir noch viel lernen, was alle differenzierten Sichtweisen und auch Begriffe angeht. Da habe ich ein Stück gelernt. Vielen Dank dafür. Und
wir danken natürlich.
Ich hoffe, dass wir uns irgendwie in einem Netzwerk weiter begegnen. Das ist noch meine Hoffnung.
Da danken wir natürlich auch und freuen uns auch auf alles, was denn da kommt. Ich möchte noch eine Rednerin zu Wort kommen lassen und die ist unsere Mitveranstalterin heute und das ist Roshan Agroshan Bing von der Iranischen Gemeinde in Deutschland e.V. Was nimmst du denn mit?
Danke, ich habe eine sehr instabile Verbindung. Ich hoffe, es stockt jetzt nicht. Aber ich werde auf jeden Fall unseren Podcast mir nochmal anhören. Ich habe sehr viele interessante Punkte gehabt und ich glaube, ich fand diese Machtstrukturen, die angesprochen wurden zu Beginn, sehr spannend, da nochmal zu reflektieren, die eigenen Privilegien beziehungsweise auch sich selber zu verorten, wo man denn in diesen Machtstrukturen positioniert ist und das immer auch sich bewusst zu machen oder auch dem Gegenüber. Unter Umständen. Was mich aber beim letzten Punkt jetzt noch, was mir noch einfällt, ist, ich finde, es gibt noch mal so einen Generationskonflikt innerhalb dieser Migrationsorganisationen, denn ich finde, ich bin zu 100% deutsch und zu 100% persisch und ich bin jetzt nicht an der IGD, um eigenbrötlerisch mir weniger Mühe zu machen in der Kommunikation, aber ich finde die Repräsentation einfach super wichtig. Also diese Repräsentationsfunktion einer Gemeinde, die vielleicht einer Minderheit angehört, darf nicht unterschätzt werden aus meiner Perspektive und vor allem in Bezug auf diese Machtstrukturen, von denen wir eben zu Beginn gesprochen haben. Genau, das war jetzt noch so der Endgedanke. Vielen Dank.
Vielen Dank nochmal für deine Aspekte. Ich schaue auch noch zum Schluss einmal in den Chat. Auch da nochmal Zusammenfassungen, Revue passieren des Abends. Zum Beispiel schreibt Yannick Sohn, vielen Dank für wichtige Themen. Welche Narrative werden in der Zivilgesellschaft verhandelt? Und wie haben diese exkludierende Momente, Frau Winkup hat dies unter dem Stichwort Gerechtigkeitsfragen des globalen Süden angesprochen. Vielen Dank für dieses spannende Thema. Und dann ist auch die Frage aufgekommen, ob das Ganze nochmal dokumentiert wird. Und das können wir nur mit Ja beantworten, denn wie schon zu Anfang gesagt, es wird im Nachgang einen Podcast geben. Das heißt, Sie können sich das nochmal anhören. Der letzte Dank geht erstmal an Sie, die wirklich ganz interaktiv mitdiskutiert haben, geht raus an Frau Dr. Nina Katrin Winkup für den regen Input, den wir bekommen haben. Sie leitet die Programmlinie Demokratie und Gesellschaft eben weiterhin bei der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung. Und wir freuen uns auf das, was wir da noch hören werden. Außerdem bedanken wir uns auch bei Dr. Rita Panisser. Sie ist ja gestaltungsorientierte und systematische Organisationsberaterin mit den Schwerpunkten Diversity. Und da kommt auch in der Theorie und Praxis weiter was auf uns zu. Und auch wie es bei Frau Diekmann, Annette Diekmann weitergeht, da bedanken wir uns auch nochmal als Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Natur und Umweltbildung Bundesverband e.V. Das war die Veranstaltung des BBE und der IGD. Und ich freue mich auf das, was wir auch im Nachgang nochmal hören werden. Melden Sie sich gerne nochmal. Dankeschön, schönen Abend noch aus Köln zu Ihnen raus und bis bald. Mehr Informationen zu Podcasts und anderen Veranstaltungen findet ihr auch auf www.iranischegemeinde.org.